Fans, wir müssen reden. Nicht über alles und auch nicht über irgendjemanden, sondern mit einer lebenden Legende. Mit Hallo und herzlich willkommen zu Von Torra und Tour. Unser Gast, liebe Zuschauer, hat 90 Länderspiele. Er ist immer noch ein Mann des Volkes und authentisch wie kaum ein anderer in dieser Szene. Heute wird er mit guter Stimmung hier erscheinen, denn sein Club ist gnadenlos gut in die Ligasaison eingestartet. Ich freue mich auf Rudi Völler.
Weltmeister, Sympathieträger, lebende Legende. Rudi Völler war schon immer einer der beliebtesten deutschen Fußballer. Ehrlich, freundlich, empathisch. Einer, der aus der Bundesliga nicht wegzudenken ist und war.
Rudi ist ein Weltmann. Er ist auf einer Stufe zu stellen mit einem Uwe Seeler, mit einem Franz Beckenbauer.
Mit bald 60 Jahren einer der letzten echten Typen im Profifußball. Umso bitterer, dass er offen über ein baldiges Karriereende nachdenkt, obwohl Leverkusen eine so rosige Zukunft vor sich hat.
Herzlich willkommen, Rudi Völler. Er strahlt nach diesem optimalen Auftakt. Aber auf der anderen Seite war es irgendwo ja auch eine Pflicht, gegen die ersten beiden Gegner gewinnen zu müssen, oder?
Ja, das wird vielleicht dann von außen so ein bisschen reingespielt, aber ich glaube schon, dass das, jeder weiß, wenn es in die Saison geht, dass noch nicht allen bewusst ist, wo man gerade steht. Und das haben wir vor allem am ersten Spieltag gemerkt gegen Paderborn, dass wir zwar 3-2 gewonnen haben, das Spiel, aber vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir große Probleme mit Paderborn, die das sehr, sehr gut gemacht haben bei uns, hatten einige Chancen. Da hat der Trainer gut darauf hingearbeitet, dann zum zweiten Spiel diese Fehler nicht mehr zu machen. Das hat jetzt in Düsseldorf wunderbar geklappt.
Darum können wir das Spiel in Düsseldorf, glaube ich, auch schnell abhaken. Denn es gab in der Liga auf anderen Plätzen andere Aufreger. Nehmen wir zum Beispiel mal die Handproteste von Schalke 04 gegen Bayern München. 2 Elfmeter nach Handszenen von Perisic und von Pavard. Hat sich Ihnen erschlossen, warum man da den Keller in Köln nicht eingeschaltet hat?
Grundsätzlich ist ja bei aller Regeländerung noch jetzt wieder, die ja vorgenommen worden sind, im Handspielbereich, wird sich ja eins nie ändern. Jeder hat ja, jeder Fußballexperte oder Nicht-Experte hat ja seine eigene Interpretation, was ist Hand oder was ist nicht Hand. Also ich auch zu Hause, natürlich komme glücklich nach Hause von dem Düsseldorfer Auswärtsspiel, wir haben gewonnen, tolles Spiel abgeliefert und haben natürlich dann Schalke Bayern angeschaut und wie jeder es dann auch gesehen hat. Ne? Es waren natürlich ein paar Situationen dabei, hätte ich auch keinen Elfmeter gepfiffen. Gerade bei Pavard hätte ich auch, war für mich auch kein Elfmeter. Bei dem Freistoß, als dann Perisic den Arm zwar jetzt nicht sehr weit nach oben rausgetan hat, wahrscheinlich für den Schiedsrichter noch im Bereich des Machbaren, nur so halb so ein bisschen, da hätte ich Elfmeter gepfiffen. Also das war für mich eine Situation, weil ich glaube, dass die gleiche, wenn Perisic auf der Linie gestanden hätte und hätte den Arm so ein bisschen so ein paar Zentimeter nach außen, um den Ball zu erwischen, hätte ich 100%ig Elfmeter gepfiffen. Und da das auch im Strafraum war und das sah auch so aus, dass er zum Ball hingegangen ist, der Arm, da haben die Beine sicherlich Glück gehabt.
Also da hätte man da muss ich aber der Assistent auch melden aus Köln, aus dem Keller, normalerweise.
Ja, aber ich glaube schon, das ist halt manchmal auch noch Glück und Pech. Das haben wir hier auch bei uns auch erlebt, je nachdem, wer gerade dann im Keller sitzt, welcher Schiedsrichter. Nee, es ist so, dann jeder interpretiert das dann auch ein bisschen anders. Ich bin mir sicher, bei der Situation, der eine oder andere hätte wahrscheinlich auf Meter gepfiffen.
Es geht ja auch um die neue Regelauslegung, die es seit dieser Saison gibt. Ja. Rudi, schafft die mehr Klarheit, schafft die mehr Gerechtigkeit? Was ist jetzt die Analyse nach dem zweiten Spieltag?
Ja, es gibt ein bisschen Klarheit ist sicherlich durch bei dem Tor der Bremer. Der hatten ja mal auch ein Handtor zum 2-2, das aberkannt worden ist. Das wäre wahrscheinlich in der letzten Saison noch, hätte das noch gezählt, weil das war ja keine Absicht von ihm. Aber da gibt es ja die klare Vorgabe, wenn ein Angreifer den Ball an die Hand bekommt, hat er einen Arm, muss auf jeden Fall abgepfiffen werden. Das ist klar jetzt, das weiß jeder. Ob das dann am Ende dann korrekt ist oder richtig oder fair, das ist dann selber dahingestellt. Das war sicherlich auch eine Situation, ich hätte da auf Tor entschieden.
Mhm. Sie nehmen das alles noch so gelassen im Augenblick, weil Sie ja persönlich noch nicht betroffen sind wahrscheinlich.
Ja, genau.
Also wenn es Leverkusen angegangen hätte, wären Sie schon ein bisschen mehr aus dem Sattel gekommen. Ne?
Ja, wenn man halt selbst, ich habe es ja gerade erklärt, wenn man selbst das Gefühl hat, wenn man ungerecht behandelt wird, aber das ist ja man hat ja jeder seine eigene Gerechtigkeit, die man dann so ein bisschen wahrnimmt. Und klar, das nehme ich mir dann mal raus, wenn ich bin so lange in dem Geschäft und war nicht nur jetzt in den letzten Jahren als Clubverantwortlicher, sondern auch vorher als Spieler oder als Trainer. Und ich habe ja auch den einen oder anderen Elfmeter habe ich ja auch zugesprochen bekommen, immer berechtigt logischerweise.
Klar, besonders im WM-Finale 1990,
genau
oder?
Genau so. Also deshalb eine gewisse Erfahrung habe ich dann auch schon. Und dann unabhängig von den Regeländerungen hat mir auch so ein bisschen seine eigene Wahrnehmung. Und die war halt auch bei diesen Szenen halt auch so, wie ich es gerade erklärt habe.
Gut, darüber wird es weiter viele Diskussionen geben. Kommen wir darum also erstmal jetzt zurück auf Bayer Leverkusen. Ja. Der Kader ist gut aufgestellt. Sie haben eigentlich nur Brand verloren, aber vier richtige Knaller dazugeholt. Davon saßen drei gestern sogar noch auf der Bank. Sind Sie stärker besetzt als im letzten Jahr?
Ja, auch wenn wir jetzt die ersten beiden Spiele gewonnen haben, sollen wir erstmal abwarten. Also ich glaube, wir sind auf keinen Fall schlechter geworden. Ich glaube sogar, dass wir in der Breite, wie Sie schon gesagt haben, dass wir auf der Bank natürlich ein paar Hochkaräter hatten. In der Breite, und das ist auch wichtig für die nächsten Wochen und Monate, wenn wir ja Champions League spielen, wir haben permanent englische Wochen, da wird es sowieso einen natürlichen Schwund geben, einfach durch Verletzungen und gelb oder rote Karten. Da brauchen wir sowieso alle. Und auch richtig gut. In der Breite sind wir natürlich besser aufgestellt. Natürlich so ein Spieler wie Julian Brandt, da haben wir auch keinen Hehl draus gemacht. Den hätten wir gerne noch ein, zwei Jährchen bei uns gehalten. Ging aber nicht. Aber wir haben, glaube ich, ganz gut reagiert, haben ein paar gute Spieler verpflichtet. Und ich sage mir so gerne, wir haben in der Phase, als wir noch gar nicht wussten, ob Julian geht oder nicht, das war zu befürchten, aber haben immer noch gehofft, dass es vielleicht klappt, haben wir entschieden, dass wir, als wir noch Siebter waren, das war so 5, 6 Spieltage vor Schluss, haben wir zwei elementare Entscheidungen getroffen im Club, dass wir zum einen Kerem Demirbay verpflichten für viel Geld, ja, aus Hoffenheim durch eine Klausel, und Kai Havertz, der gefragteste Spieler war und auch bleiben wird, da bin ich mir relativ sicher, auch im kommenden Jahr. Das haben wir uns schnell dazu entschlossen, dass wir den auf keinen Fall gehen lassen jetzt erstmal. Und das war wichtig. War wichtig für den Trainer, für die Mannschaft, für das Umfeld, für unsere Fans. Mhm. Einfach das Gefühl zu geben, wir wollen nicht immer nur Ausbildungsclub sein. Manchmal ist das so, da ist auch der Kreislauf, da können wir wieder andere Spiele verpflichten. Aber diesmal wollten wir einfach auch mal zeigen, dass wir nicht jeden abgeben.
Bei Kai Havertz können wir gleich mal bleiben. Ja. Wie stark waren die Bayern denn an dem dran?
Ja, ist ja kein Geheimnis, dass es ein paar Telefonate gab, dass es da auch großes Interesse gab, aber völlig freundschaftlich und auch direkt auch mit Karl Rummenigge telefoniert, hat mich angerufen und das hat er auch total verstanden, dass wir das erstmal nicht machen. Aber ich kann aber versichern, dass Bayern München nicht der einzige Club gewesen ist, der uns wegen Kai Havertz gefragt hat, aber auch da sind wir dann auch, dann werden wir auch nicht schwach, weil wir voll überzeugt sind, dass es nicht nur für uns, und das ist ja mir wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für Kai gut ist, dass er noch mal ein Jahr bei uns bei Leverkusen bleibt, hier noch mal seine ganze Klasse, ich sage mal seine ganze künstlerische Klasse zeigen wird. Das hat er ja schon in den ersten Spieltagen jetzt auch wieder gezeigt, natürlich auch mit guten Mitspielern. Und dann auch nochmal unsere Fans hier mindestens ein Jahr lang nochmal richtig verzaubern kann.
Ist dann was dran an der Geschichte, dass die Bayern sogar bereit waren, bis zu 100 Millionen zu legen dafür, dass sie Havertz in der nächsten Saison bekommen?
Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Also ich finde auch, dass so jetzt irgendwelche Zahlen jetzt hier in den Raum zu schmeißen, das macht jetzt keinen Sinn. Wir wissen ja heutzutage, dass alles, was mit Ablösesummen zu tun hat, alles ein bisschen in die Höhe geschossen ist. Gilt sicherlich auch für Kai, aber auch für also weniger erfolgreiche Spieler, das ist halt mittlerweile auf dem internationalen oder nationalen Markt so. Aber alle wissen natürlich in dem Bereich, dass Kai einen extrem hohen Marktwert hat und den, aber auch nicht zu Unrecht. Also über den ich freue mich, bin ja auch schon so lange in dem Geschäft und habe den jetzt auch die letzten Jahre dann natürlich auch verfolgt als ganz junger Spieler und der mit 12 Jahren hierher geholt zu unserer in die Jugendabteilung. Und ihn auch immer wieder trainieren zu sehen oder spielen zu sehen, das ist schon Genuss.
Werden Sie ihn denn über die jetzige Saison hinaus halten können oder ist da keine Chance?
Ja, er hat noch Vertrag bis 2022, das ist allerdings natürlich erstmal Fakt. Natürlich ist so ein Spieler, der natürlich auch dann irgendwann mal in die große weite Welt hinaus möchte und zu den Top 6, 7, 8 Clubs gehen möchte, was ich auch verstehen kann. Da gehören wir leider nicht dazu, aber das ist auch okay. Wir versuchen trotzdem mit unseren Möglichkeiten, unsere Ziele immer zu erreichen. Und dass dann irgendwann dieser Wunsch da ist, das ist völlig nachvollziehbar. Und da werden wir sicherlich eine gute Lösung finden für alle Parteien.
Wäre denn Bayern München der richtige Schritt für ihn? Oder was würden Sie ihm empfehlen, wenn er dann schon mal unbedingt weg will?
Das ist letztendlich die persönliche Entscheidung von Kai Havertz. Also er und seine wunderbare Familie, die alle total geerdet sind, auch mit dem Erfolg total vernünftig umgehen. Und die werden sicherlich eine richtige Entscheidung treffen, wo es hingeht. Also wir sind das völlig gelassen. Wir sind froh, dass wir ihn noch haben, mindestens ein Jahr. Also wie gesagt, man weiß ja nicht, bleibt es noch ein bisschen länger, aber Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass es dann nur noch das eine Jahr ist. Letztendlich wird es seine Entscheidung sein.
Ja, aber wie ist er denn gestrickt, so als Typ mit 19 Jahren? Ist so einer schon bereit für das Abenteuer Ausland? Oder könnte es sein, dass er sich dann doch eher in der Bundesliga noch ein bisschen geborgen fühlt und erstmal schaut, dass er hier bei einer absoluten Spitzenmannschaft spielt? Wie ist er so menschlich gestrickt?
Ja, was vor allen Dingen wichtig ist, in so einem jungen Alter ist er vor knapp 4 Wochen 20 geworden, dass er natürlich völlig normal geblieben ist. Und das ist ja schon mal die Basis von allem. Da gibt es ja andere Beispiele, wenn du dann so einen extremen Erfolg hast, dass du dann noch ein bisschen abhebst, und das ist bei ihm auf keinen Fall so. Das ist ein absoluter Top-Junge. Und klar, hat er natürlich über uns, über die Champions League, die wir jetzt ja haben werden in den nächsten Wochen, auch in der Nationalmannschaft, da hat er ja auch, ist ja auch jetzt seit kurzem dabei, und da wird er sicherlich in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen, da bin ich fest von überzeugt, weil
klar,
auf der Position gibt es normalerweise keine Rivalen für ihn. Und da wird er dann zeigen, was in ihm steckt. Und das ist gut so. Also ich kann es nur wiederholen, unabhängig jetzt von meiner Funktion bei Bayer Leverkusen. Ich freue mich halt immer so Spieler wie Kai Havertz, der wirklich vom lieben Gott alles in die Wiege gelegt bekommen hat, was man braucht, um wunderbaren Fußball zu spielen.
Aber irgendwie ist doch Havertz sowas wie ein Beleg dafür, dass die Bayern heutzutage nicht mehr jeden Spieler kriegen, ne?
Auch zumindest haben sie gute Chancen. Ne? Ich meine, ist ja auch kein Geheimnis, dass sie bei Leroy Sané kurz davor waren, ihn vielleicht zu verpflichten. Klar, die Bayern haben schon die Aura oder die Ausstrahlung, und auch wirtschaftlich dann so einen Transfer auch zu stemmen. Aber wie gesagt, am Ende entscheiden es natürlich immer dann die Spieler oder die Familie. Und das ist halt klar, das ist auch das gute Recht von Kai, der sicherlich, und da bin ich mir relativ sicher, wählen kann, wo er am Ende des Tages hingehen wird.
So einer trägt ja auch zur Offensivpower von Bayer Leverkusen bei. Dazu haben sie halt die Neuen, die wir genannt haben, Demirbay, Amiri. Volland ist geballte Kraft nach vorne. Inwieweit, Rudi, besteht da die Gefahr, dass die Balance zwischen Defensive und Offensive verloren gehen könnte?
Das ist ja immer schnell die Diskussion, wenn du... Ich habe mitbekommen, letzte Woche haben wir hier zu Hause gegen Paderborn 3-2 gewonnen. Auch nach vorne war das wunderbar. Hätten am Ende fast noch die Paderborner abgeschossen, weil wir noch relativ viele Chancen hatten. Aber auch Paderborn hat gute Chancen gehabt. Vor allem in der ersten Halbzeit haben sie das Leben schwer gemacht. Und man muss ja wissen, oftmals wird dann zu oberflächlich über solche Situationen, dann über so Spiele diskutiert oder ausgearbeitet. Das liegt ja nicht immer an den Innenverteidiger oder den Außenverteidiger. Manchmal gibt es dann Situationen, wenn vorne nicht mehr zugestellt wird, wenn nicht mehr gegen den Ball gearbeitet wird.
Dann,
das ist am System.
Klar, wir sind dann,
bei uns geht es immer nach vorne. Ich habe jetzt wieder eine Statistik gelesen am Wochenende, unter Peter Borch hat, glaube ich, jetzt beim 18 Mal immer ein Tor geschossen, das hat kein anderer geschafft in der Bundesliga. Das geht halt oft nach vorne, dass wir dann vielleicht hin und wieder mal hinten mal eine Chance zulassen müssen. Das wird passieren, klar, wenn wir nochmal ein Spiel verlieren. Aber ich glaube, schon gestern vorgestern in Düsseldorf haben wir sicherlich gezeigt, dass wir bis auf vielleicht beim Gegentor, aber sonst haben wir relativ wenig zugelassen, standen total stabil, hätten eigentlich das Ding vielleicht sogar noch ein bisschen höher gewinnen können. Also wir sind auf einem guten Weg.
Wollen Sie in diesem Mannschaftsteil hinten denn noch was tun bis zum 2. September?
Das wird man sehen. Wir werden es auch in dieser Woche nochmal im Trainer zusammensetzen. Was Sinn macht und keinen Sinn macht, also wir werden auf jeden Fall keinen Aktionismus betreiben. Wir haben 4 Top-Innenverteidiger, wenn die alle fit bleiben, alle fit sind, sind wir total gut aufgestellt. Ob wir dann noch jemanden dazu holen oder nicht, das werden wir in aller Ruhe entscheiden. Natürlich kriegst du auch jetzt in der letzten Woche, das ist oftmals so in diesem Transferfenster, wenn es dann am Ende zugeht, viele Spiele angeboten, auch gute. Die man auch noch dann verpflichten kann, bis wenn man alle Ruhe entscheidet.
Einer wie Lovren steht da zum Beispiel im Schaufenster von Liverpool, bei Jürgen Klopp nicht mehr absolute Stammkraft. Wäre das eine Option?
Ich weiß, das ist dann auch ein Spieler, der dann gehandelt wird, aber da ich auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucke, der wird auch beim AS Rom gehandelt, der wurde beim AS Monaco gehandelt. Ist ja klar, so Spieler, die dann bei solchen Clubs nicht immer spielen, aber trotzdem ein hohes Niveau haben, auch ein sehr, sehr hohes Gehalt, glauben Sie mir, das ist dann auch bei solchen Spielern so, dass das diskutiert wird. Nicht nur bei uns, ist auch klar, aber wie gesagt, wir werden keinen Aktionismus betreiben. Also wir dürfen uns auch nicht, die Spieler, die wir haben, und auch die gestern gar nicht oder vorgestern nicht gespielt haben, in den ersten beiden Spielen, die ja auch jetzt auf ihre Bewährungsprobe hoffen, die sind gut genug, um wirklich diesen positiven Stress der vielen Spiele dann aushalten zu können. Und es ist auch mal wichtig, dass auch die Balance in einem Kader stimmt, dass es einfach auch nicht zu viele Spieler gibt, die dann unzufrieden sind. Das ist ja oft so, gerade zu Beginn, die dann immer spielen möchten, aber leider dann nicht spielen. Ne? Das müssen wir genau abwägen, dann werden wir eine vernünftige Entscheidung treffen.
Also wenn Lovren bezahlbar wäre, wäre es eine Option. Dominik Heinz wurde auch immer mal wieder ins Gespräch gebracht, der jetzt bei Freiburg spielt, früher in Köln. Der ist aber zu teuer, ne? Der soll 7 Millionen kosten.
Nein, das kann ich so nicht bestätigen. Also auch Lovren nicht oder Heinz jetzt oder ein paar andere. Ich habe ja gerade erklärt, dass es Spiele gibt, gerade weil wir einen Tignetva jetzt ausgeliehen haben nach Augsburg, dass es dann sofort spekuliert wird, dass wir jetzt noch was machen werden auf dem Transfermarkt, das kann ich verstehen. Das liegt ja so ein bisschen auf der Hand und die Gedanken haben wir uns auch gemacht, aber steht noch auf keinen Fall fest, dass wir auch was tun werden. Das hat nicht immer nur jetzt was mit Gehaltsdiskussionen zu tun, einfach ob es Sinn macht, noch einen fünften Innenverteidiger zum Beispiel dazu zu holen oder noch einen Außenverteidiger oder einen Mittelfeldspieler. Macht das Sinn oder sind wir so gut aufgestellt, um diese Entscheidung diese Woche zu treffen?
Aber es muss ja schon eine Tendenz geben, wenn Sie diese Woche eine Entscheidung treffen, haben Sie sich ja schon Gedanken gemacht. Also ist das wirklich der Kader, dem Sie es auch defensiv zutrauen? Oder wenn man sich einen Kopf macht, dann heißt es ja doch,
aber es gibt ja eine Entscheidung. Wir müssen mal was tun. So klar, es gibt ja Entscheidung. Du weißt ja heute noch nicht, was in 4 oder 5 oder 6 Wochen passiert. Auf einmal hast du 2 Verletzte und noch einen Platzverweis und dann fehlt dir auf einmal 1, 2 Spieler. Das sind natürlich Dinge, die kannst du im Fußball nie ausschließen. Das kann man nicht vorher kalkulieren. Das kann passieren. Wenn es dann manchmal passiert, dann muss man halt vielleicht andere Lösungen finden. Also wie gesagt, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, wir werden sicherlich diese Woche eine vernünftige Entscheidung treffen, was Sinn macht und keinen Sinn macht.
Und da wir gerade schon bei Personalien sind, wird der Vertrag von Peter Bosch kurzfristig jetzt bald verlängert?
Ja, auch das ist ja kein Geheimnis, dass wir mit der Arbeit von Peter Bosch und mit seinem Trainerteam total zufrieden und glücklich sind, nicht nur wegen der sehr, sehr guten Rückrunde, als wir noch dann im Endspurt auf den Champions-League-Platz gerutscht sind, sondern die Art und Weise, wie er trainiert, wie er die Mannschaft aufstellt und vor allem auch, wie er den Verein vertritt, mit seiner angenehmen Art, immer bescheiden, zurückhaltend, aber auch mit einem gewissen Schalk im Nacken, auch immer, also macht das sehr gut auch in der Mannschaftsführung. Und natürlich gibt es Signale, dass wir gerne mit ihm weiterarbeiten möchten. Es gibt auch Signale von ihm, weil ich weiß von ihm aus Gesprächen, die wir schon vor einigen Wochen mal geführt haben mit Simon Rolfes, dass er sich auch total wohlfühlt. Wir setzen uns ja auch in aller Ruhe zusammen, aber jetzt nicht. Es gibt jetzt keinen genauen Termin, wann wir es machen werden, aber wir sind zufrieden und er ist auch sehr, sehr zufrieden, auch vor allem mit unserem Club und vor allem auch mit den Spielern, die er zur Verfügung hat und weiß schon, was er an uns hat. Und wir sind natürlich auch ein Verein oder haben auch Spieler dann hier unter Vertrag, mit dem er dann auch den Fußball spielen lassen kann, der ihm so ein bisschen vorschwebt.
Als Saisonziel haben Sie ausgegeben, die Champions League. Ist ja schon mal was für Leverkusen, wenn man sich so artikuliert. Ne? Ja. Aber warum eigentlich nicht mehr? Warum sagen Sie nicht auch mal, wir haben Titelambitionen?
Ja, also ich habe ja gesagt, dass wir, Pokal sind wir in der Runde weiter. Und dass wir, das gilt ja für jeden Club, der hinter Bayern München spielt. Das ist immer der Pokalwettbewerb. Eintracht Frankfurt ist ja das beste Beispiel vor knapp 2 Jahren. Wenn du dann den Pokal, das muss immer jedes Jahr das Ziel sein, den gewinnen zu müssen oder zu können. Ich will müssen nicht, aber zu können. Und das Ziel habe ich mir dieses Jahr auch gesetzt. Das muss immer möglich sein. Klar, was die Meisterschaft anbetrifft, ist man, auch wenn Dortmund jetzt etwas länger herangerückt ist und die werden sicherlich der härteste Konkurrent sein für die Bayern, aber die Bayern sind immer noch der absolute Top-Favorit. Also für mich und da ist sicherlich Dortmund gefordert, das haben sie sich auch selbst dann auch als Hausaufgabe vorgelegt, dass sie den Bayern da Paroli bieten werden und wir sind, was sie schon gesagt haben, wir sind hier offensiv mit unseren Zielen um. Also ich glaube schon, dass es keinen Sinn macht, jetzt irgendwelche andere Titel auszugeben. Wir wollen wieder in die Champions League. wie die Leipziger auch, wie die Gladbacher, wie Hoffenheim, wie Wolfsburg und auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft. Aber diesem Kampf stellen wir uns, das wollen wir wieder erreichen. Auch in der Champions League jetzt, ist ja diese Woche die Auslosung. Wir werden sicherlich ein paar Hochkaräter haben in unserer Gruppe. Wir wollen in der Top Champions League spielen, am liebsten natürlich ins Achtelfinale kommen. Um auch die Leute hier wieder zu begeistern.
Aber gut, jetzt geht ja irgendwie auch so ein bisschen um das Image des Vereins. Ja. Ne? Leverkusen läuft eigentlich so unter dem Radar. Ihr seid selbst zufrieden mit dem Beinamen Vizekusen. Ja. Also warum geht ihr nicht einfach mal forsch ran, um halt ganz einfach in der Wahrnehmung nach außen wieder mehr präsent zu
aber
werden?
Aber was bringt das? Also das
hat andersrum,
ja, das hat ja was mit Schwachsinnigkeit zu tun. Also zu sagen jetzt, wir wollen jetzt dieses Jahr Deutscher Meister werden, wenn die bei den Bayern in Dortmund sagen, was ist denn da bei den Leverkusen denn los? Also man muss schon wissen, was möglich ist.
Ja, sie würden die irritieren mit so einem Sport.
Nein, da würde keiner nur sagen, ob ich zu viele Kopfbälle gemacht hätte früher. Also man muss schon wissen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren, meine klassische Phrase war immer, Mindestziel ist die Europa League und Wunsch die Champions League. Das war total realistisch, sogar optimistisch realistisch, weil es viele andere Clubs sind, die ihre Aufgaben auch gut machen. Und wir haben es ja auch in den letzten 10 Jahren 6-mal gepackt, in die Champions League Gruppenphase zu kommen. Und jetzt sind wir etwas forscher, nicht nur ich, sondern auch bei alle bei uns im Club, auch einige Spieler. Wir wollen wieder in die Champions League. Und das wird schwer genug. Durch die Doppelbelastung, Dreifachbelastung, die wir dann haben werden. Und da tun wir gut daran, erstmal diese Zielsetzung zu setzen. Das hat auch nichts damit zu tun, ob wir jetzt 2-mal gewonnen haben in der Liga oder nicht. Wir wissen schon, was die Bayern und auch die Dortmunder können. Und glauben wir auch so ein Club wie RB Leipzig, die machen ihre Sache top. Das ist ein absoluter Top-Club, die haben Top-Spieler und dahinter auch die Gladbacher. Also wir haben, da gibt es noch andere 3-4 Vereine, die es wird schon schwer, die hinter sich zu lassen. Also wir tun gut daran, optimistisch, realistisch an die Sache ranzugehen. Und das ist definitiv so, wenn man sagt, wir wollen mit in die Champions League.
Das Ganze ordnen wir nachher noch ein bisschen ein und nehmen andere Teams dazu, wie eben Bayern und Borussia Dortmund, sowie, Rudi hat es gesagt, RB Leipzig. Dazu gibt es aber auch gleich Rudi Völler persönlich. Ich bin sicher, da wird die eine oder andere Überraschung drin sein. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour, heute mit dem Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen, mit Rudi Völler. Die Saison ist noch jung und da werden natürlich Prognosen immer wieder sehr gern genommen. Also, schnelle Quick-Tipp-Runde, Rudi. Wer wird deutscher Meister?
Bayern München.
Kurz und knackig. Wer gewinnt die Champions League?
Wer gewinnt die Champions League? Manchester City.
Lass ich mal so stehen. Wer ist zurzeit der beste deutsche Spieler?
Kai Havertz.
Sagen Sie natürlich, weil Sie den aus dem FF kennen, ne?
Genau so.
Klar, und weil der Ihnen natürlich auch ein bisschen helfen kann im Laufe der Saison. Vielleicht wollten Sie ihn auch noch ein bisschen teurer machen für den Fall, dass er nächstes Jahr... Nee, brauchen Sie nicht. Hat er was Festgeschriebenes eigentlich? Eine festgeschriebene?
Nein.
Frei verhandelbar. Habt ihr clever gemacht, den Vertrag. Ja. Sehr schön. Rudi, wenn wir das Ganze jetzt mal einordnen, meinen Sie, dass in der laufenden Saison ein ähnlich spannender Kampf um den Titel zu erwarten ist wie im Vorjahr und auch nur wieder zwischen Bayern und Dortmund?
Also ich glaube schon. Also das Dortmund hat es ja letztes Jahr schon gezeigt, zu was sie fähig sind. Bayern haben dann in der Rückrunde wieder die Kurve bekommen, haben dann unglaublich gepunktet, aber Dortmund hat auch eine Top-Saison gespielt. Also es wird ein Zweikampf werden zwischen diesen beiden. Was ja auch gut ist für die Liga. Ich glaube schon letztes Jahr, das war schon für die Zuschauer, für ganz Deutschland war das schon angenehm und schön zu sehen, dass es nicht so langweilig ist da vorne. Ich glaube, man hat ja auch das Gefühl gehabt, dass die Bayern es erstmal seit vielen Jahren sich so richtig gefreut haben am Ende, dass sie deutscher Meister geworden sind, wenn das dann 3, 4, 5 Wochen vorher dann schon feststeht. Das ist zwar dann für Bayern dann schön, aber die ganz große Euphoriewelle war es dann doch nicht. Ne?
Aber täuscht der Eindruck, dass der BVB immer mehr auf Augenhöhe zu den Bayern gekommen ist?
Ja, das haben wir letztes Jahr schon bewiesen. Letztes Jahr schon durch eine überragende Vorrunde. Klar, das Niveau konnten sie nicht ganz halten in der Rückrunde, was auch schwierig war. Aber das hat die Borussia sich erarbeitet, da an den Bayern ganz nah dran zu sein. Ich glaube, es fehlt noch ein bisschen was. Die Bayern sind am Ende dann doch vielleicht am Ende einen Tick stärker. Aber das bedeutet nicht, dass es am Ende dann umgekehrt ausgeht. Also ich glaube, im Moment glaube ich, dass Bayern die Nase vorn haben wird. Aber nicht so weit vorne, dass es auch nicht nochmal wechselt im Laufe des Jahres. Also es ist beides möglich.
Sie sind jetzt seit 40 Jahren im Geschäft. haben viele Veränderungen erlebt, wo ich gerade darüber spreche, was sich alles finanziell getan hat. Wie haben Sie diese Veränderungen bei sich selbst so verarbeitet? Ist das alles total positiv für Sie oder denken Sie auch manchmal, ganz mein Fußball ist es nicht mehr?
Irgendwann, klar, kommt so immer so der Gedanke, der kommt ja mal, wenn man jetzt, ich war nächstes Jahr 60, wie lange macht man das eigentlich noch, weil man immer dabei war? Im Moment macht es wieder Spaß, ich muss ganz ehrlich sagen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, mit Simon Rolfes, auch mit Fernando Caro und auch mit unserem Aufsichtsrat, Werner Wenning, unser Aufsichtsratsvorsitzender, der uns natürlich auch in diesen wichtigen Entscheidungen auch sehr, sehr hilft und auch mitzieht. Aber mach's gerne, aber ich werde es natürlich nicht ewig machen. Also ich werde natürlich noch, ich sage mir so gerne, einige Jährchen werde ich es noch machen und dann schauen wir mal.
Irgendwann setzt man vielleicht auch wieder private Prioritäten, denn das weiß Rudi Völler genauso wie viele andere, die im harten Job sind. Das Privatleben kommt manchmal zu kurz. Vor allen Dingen, wenn man eine Patchwork-Familie hat. 5 Kinder, davon 4 eigene, leben mit ihm und seiner Frau Sabrina zusammen. Einige sind aus dem Haus, egal. Aber einer, sein ältester Sohn, ist Basketballprofi bei den Skyliners in Frankfurt. Und den haben wir getroffen und der hat über seinen Papa geplaudert.
Jeder kennt ihn. Natürlich auch Google mit tausenden von Bildern. Weltmeister, Liebling der Massen, Legende. Wir alle kennen Rudi Völler, aber wie ist das eigentlich, wenn man ihn als Vater hat? Das verrät mir heute sein ältester Sohn Marco. Den treffe ich nämlich hier in der Arena, der Basketballer der Fraport Skyliners. Denn er ist kein Fußballprofi, er ist Basketballprofi. Marco nimmt sich Zeit für mich. Mein erster Eindruck, er ist genauso sympathisch wie sein Vater, aber wesentlich größer. 2,2 Meter mit Schuhen.
Wieso Basketball und kein Fußball?
Relativ einfach erklärt. Ich habe als Jugendlicher, als Kind mit 14 Jahren, bin ich vom Fußball zum Basketball gekommen und hatte einfach mehr Spaß dran, das selbst auszuführen. Mein Zugucken tue ich immer noch gerne auch beim Fußball, genauso gerne wie Basketball. Aber selbst spielen macht Basketball einfach mehr Spaß.
Wie sauer war dein Papa?
Der war überhaupt nicht sauer. Der war, ich würde sagen, sogar eher happy. Also der hat sich, dem war immer nur wichtig, dass ich irgendwas mache, ein bisschen aktiv bin und irgendeinen Sport betreibe. Aber sauer war er überhaupt nicht. Also hat sich gefreut und freut sich auch heute noch, dass ich einigermaßen erfolgreich und hochklassig spielen kann.
Marco und ich quatschen. Ich merke schnell, der Junge ist ein echt lockerer und guter Typ. Ganz guter Job von Rudi.
Marco, wie ist der Papa Rudi Völler?
Sehr entspannt. Sehr entspannt. Also nicht kein besonders strenger Vater, aber ein guter Vater, war mir zumindest, so wie ich es mitbekommen habe, immer ein gutes Vorbild. Privat auch sehr entspannt, lustig und man kann immer eine gute Zeit mit ihm haben. Ja.
War dein Papa streng?
Nein. Also der hat schon immer darauf geachtet, dass ich alles korrekt mache. Eben Sport ist was sehr Schönes, macht Spaß, aber für ihn war immer wichtig, dass ich Schule abschließe und dann eben auch mit dem Abitur dann noch weitermache und studiere eben für meine Zukunft. Wie ich es gerade gesagt habe, ich war kein besonders guter Schüler und 13 Punkte Mathe, das war eher ein Zufall. Vielleicht habe ich auch geschummelt, wer weiß. Aber ihm war es nur wichtig, dass ich was mache und dass ich neben dem Basketball auch was Ordentliches lerne. Darauf hat er geachtet und dadurch, dass ich das durchgezogen habe, war er dann auch nicht besonders streng, sondern hat alles eben so laufen lassen.
Sein Vater also eher milde in der Erziehung, aber Marco kennt auch eine andere Seite.
Ich glaube, manchmal ist er etwas zu aufbrausend. Teilweise ist es berechtigt. Also ich glaube, man wird schon in der Öffentlichkeit öfter mal genervt und da gibt es vielleicht Leute, die gehen dann ein bisschen anders, besser damit um und bleiben ruhiger. Aber ich finde es nicht schlimm, wenn man auch mal auf eine gewisse Art und Weise seine Meinung sagt. Aber es gibt sicherlich auch ein, zwei Mal, wo man vielleicht auch ein bisschen ruhiger bleiben kann und eben nicht so aufbrausend ist.
Ich bin froh, Marco kennengelernt zu haben. Sehr guter Junge. Und seit heute ist mir klar, Rudi Völler ist weit mehr als die Fußballlegende. Er ist auch ein fürsorglicher Papa. Mit einem Sohn, der vielleicht noch ein bisschen sympathischer ist als er selbst.
Ricardo Basile mit Marco Völler. Rudi, wie stolz sind Sie auf Ihren Sohn?
Ja, sehr stolz, aber nicht nur auf ihn, sondern auch auf meine anderen beiden Söhne, auf meine anderen beiden Töchter. Die machen in ihrem Leben, das ist wunderbar, ehrgeizig, anständig. Ich sage mal, das Wichtigste ist, Natürlich, dass man will ja immer, dass die Kinder, dass ihnen es gut geht, ist doch klar. Aber wichtig ist auch, dass es, sagen wir so, eine anständige Kerle werden. Und das ist bei meinen anderen beiden Jungs auch so. Und dann passt es schon.
Was war so Ihre Maxime? Was war das Wichtigste, das Sie den Kindern mit auf den Weg geben wollten und dann hoffentlich auch getan haben?
Was kann man als Vater mitgeben? Natürlich, ja klar, erstmal eine gute Erziehung. Meistens werden ja viele Väter dann auch sagen, machen es dann doch die Mütter. Aber das ist dann hat ja meine Frau, meine jetzige, auch dafür gesorgt, Sabrina, dass das auch bei meinen Kindern alles perfekt läuft. Natürlich auch, das, da wissen, unterstützen in vielen Dingen, was auch Marco gerade gesagt hat, dass natürlich auch bei allem Talent jetzt im Basketball, dass natürlich auch die Schule wichtig ist. Ne? Dass es natürlich auch ein Leben nach dem Sport gibt.
Vorher schon gesagt, Bildung und Ausbildung ist ziemlich das Wichtigste, was man ihnen mitgeben kann.
Zusammenpassen und das ist wichtig. Das ist ja nicht nur für Marco, für meine beiden, oder die anderen vier auch. Das ist schon wichtig.
Aber nun sind Sie so eine klassische, ich habe es gesagt, Patchwork-Familie. Das muss man erst mal hinkriegen. Ne? Wie ist die Übung gelungen bei Ihnen?
Ja, wir haben ja relativ früh getrennt von meiner ersten Frau. Marco ist ja mit meiner ältesten Tochter Laura, die mich auch schon zum Opa gemacht hat, ist die auch schon sind wir relativ auseinandergegangen. Aber immer ein gutes Verhältnis zu den Kindern gehabt. Immer natürlich, wenn es ging, mit dem Urlaub genommen. Auch heute noch hatte ich, auch jetzt wieder im Sommer, wir waren zusammen im Urlaub, alle zusammen, eine Tochter aus Australien noch gekommen, die Greta, und jetzt hier meine drei Jungs, machen wir immer, obwohl meine Knie dann ab und zu mal streiken, wir spielen zusammen Fußball. Also Marco ist nicht nur ein guter Basketballer, auch ein guter Fußballer, meine beiden Jungs, Kevin und Brian auch, die können gut kicken, und dann wird dann auch im Griechenland Urlaub, wird dann auch mal 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 gespielt, wer gerade dann auf so einem Platz rumläuft. Dann wird dann ein bisschen Fußball gespielt. Danach trinken wir alle vier dann auch zusammen 1-2 Bierchen.
Also, wie schon gehört. Also irgendwie hört
und
sich
da, das Wichtige ist dann, dass, dafür ist mir dann auch Vater geworden, dass dann einer von denen dann uns zurückfährt. Ne?
Also ich dachte,
wenn man
bezahlt,
selbst ein Bier zu viel getrunken hat. Genau, wenn ich dann ein Bier zu viel getrunken habe, habe ich dann auch Söhne, dass die dann mal das Auto fahren.
Ja, also irgendwie hört sich das an wie Family First, was ja sehr schön ist. Ja. Aber jetzt im Nachhinein, Rudi, haben Sie manchmal den Eindruck gehabt, ach, das Privatleben ist dann doch ein Stück weit manchmal zu kurz gekommen?
Na, ich kenne es ja gar nicht anders. Also wenn du, so wie ich war mit 17 schon Profi, in 17, 18 in Offenbach damals angefangen. Fußball war halt immer erst was Hobby, wie bei vielen anderen auch. Dann ist es mein Beruf geworden, immer noch Hobby. Und dann, klar, war ich lange im Ausland und Rom, Marseille, dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Also, und dann war der Übergang, ich habe es ja vorhin gerade gesagt, weil ich dann bin dann direkt hier geblieben bei Leverkusen, bin jetzt schon sehr, sehr lange hier in Leverkusen, habe das nie bereut. Eine wunderbare Aufgabe mit Höhen und Tiefen logischerweise. Deshalb, ich kenne es gar nicht anders, oder meine Familie kennt es eigentlich auch gar nicht anders, dieses den Ablauf, dann 7-Tage-Woche. Natürlich hat man auch mal Auszeiten, aber auch am Wochenende ist halt auch immer unterwegs sein. Das gehört einfach dazu, das ist ganz normal.
Ja, und bald können Sie sich ja vielleicht doch mehr ums Private kümmern. Wie lange müssen Sie noch als Geschäftsführer?
Also habe ich ja gesagt, ich habe nur bis 2022 Vertrag. Im Moment gehe ich davon aus, dass ich das auch so lange machen werde. Natürlich gibt es immer mal Höhen und Tiefen. Ich hatte mal so ein kleine, wie soll ich es ausdrücken?
Einen kleinen Hänger,
so vor 2-3 Jahren, als wir wirklich eine schlechte Saison gespielt haben. Und dann auch ein bisschen unter den Abstiegskampf reingerutscht sind. Dann, klar, man ist ja auch in der Verantwortung, nicht nur wenn es gut läuft, sondern wenn es nicht gut läuft. Da hatte ich ein sehr gutes Gespräch mit unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, mit Werner Wenning, den habe ich mal besucht im Urlaub. Und hat mir das aber schnell ausgeredet, dass ich vielleicht etwas früher aufhöre als geplant. Und dann, das war ein sehr gutes Gespräch. Und jetzt bin dabei, wir haben noch viele Ziele. Viele Überlegungen, wie wir es besser machen können noch die nächsten Jahre. Aber es wird natürlich irgendwann mal endlich sein, das möchte ich dazu sagen. Also ich werde es nicht bis alle Ewigkeit machen.
Dass Sie mal über einen vorzeitigen Rückzug nachgedacht haben, hatte das nur was mit der zeitweise nicht ganz so guten Tabellenplatzierung zu tun oder auch mit den Menschen, die drumherum waren hier in Leverkusen?
Nein, weniger mit den Menschen. Also mich kenne ich, ich versuche ja dann auch, wenn ich, wie Marco schon gerade gesagt hat, ab und zu mal dann auch ein bisschen übers Ziel hinausschießen, das gehört auch ein bisschen zu meinem Charakter dazu. Und später tut mir das dann immer mal wieder leid, aber ich mache es ja auch nicht mehr so oft. Das ist auch selten geworden bei mir.
Ja,
aber
ich finde es schade, sage ich ehrlich.
Ja, man wird ja dann auch ein bisschen älter, ein bisschen ruhiger. Nein, die Ziele habe ich mir schon gesteckt, da ein bisschen aufzupassen, das ein bisschen ruhiger anziehen zu lassen. Was aber nicht heißt, dass man trotzdem versucht, alles dafür zu tun. Und wirklich, es hat nichts mit handelnden Personen zu tun, weil ich kenne mich ja auch, weil ich weiß, wie ich bin. Ich werde dann trotzdem am Ende des Tages die Kraft habe ich dann schon auch, meine Meinung dann auch offen klarzulegen. Nach außen, die Medien, aber auch intern. Das ist ja das Wichtige erstmal, dass man intern seine Meinung vertritt, und da kann ich auch sehr, sehr stark sein.
Nun ziehen sich aber immer mehr oder so langsam die richtigen Granden der Liga zurück. Uli Hoeneß wird wohl bald seinen Abschied bekannt geben. Der Vertrag von Kalle Rummenigge läuft 2021 aus, Rudi Völler dann 2022. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass uns dann die Typen abhanden kommen. Inwieweit ist die Gefahr da, dass die Bundesliga doch ausbluten könnte?
Alles glaube ich nicht. Und das habe ich in diesem Geschäft gelernt. Das gab es schon vor 5 oder vor 10 oder 15 Jahren so. Der eine oder andere hört dann auf, kommen immer andere nach. Also es wird immer weitergehen im Trainergeschäft, im Managergeschäft, auch bei den Spielern. Es werden immer Leute nachkommen, die das sehr, sehr gut machen werden. Da bin ich fest von überzeugt.
Wie finden Sie es, dass Uli Hoeneß aufhören will?
Ja, schwer vorzustellen. Das ist ja nochmal eine andere Größenordnung als jetzt bei mir, auch wenn ich auch schon lange dabei bin. Aber Uli Hoeneß hat ja eine Vita bei Bayern München, die ist ja unglaublich, und kann man sich mal noch gar nicht vorstellen, dass der irgendwann mal nicht mehr dabei ist, wenn wir jetzt gegen die Bayern spielen und wir diskutieren vorher beim Essen über irgendwelche Dinge. Nein, der wird, ihm wird es fehlen, da bin ich mir relativ sicher, auch wenn er den Ruhestand, wenn es denn so ist, ich weiß es noch gar nicht, also es hat es ja noch nichts Offizielles gegeben, ihm wird sicherlich ein bisschen fehlen, seine Frau wird vielleicht sogar froh sein, dass er ein bisschen mehr zu Hause ist. Aber er wird auch der Bundesliga fehlen, bin ich von überzeugt.
Inwieweit meinen Sie, dass er sich wirklich zurückzieht? Aufsichtsrat will ja wohl bleiben, wie man hörte. Kann man da so dann auch noch im Verborgenen die Fäden ziehen?
Da bin ich jetzt nicht nah genug dran bei den Bayern.
Ich meine es grundsätzlich,
ja, grundsätzlich, aber ich glaube, dass der Uli dann, egal in welcher Funktion, selbst wenn er gar keine Funktion mehr haben sollte, dass er sich in der Zukunft hin wieder mal zu wichtigen Themen zu Wort meldet, da bin ich mir recht sicher, und es ist auch gut so.
Ja, er ist doch eigentlich so gestrickt, ne, dass er doch dann, wenn es wirklich mal ans Eingemachte geht, dass er dann doch was sagen muss. Und zur Not, auch wenn er schon etwas gesetzteren Alters ist, dann mal wieder so ein bisschen doch ein Signal setzen muss, oder?
Ja, ja, wie gerade gesagt, das wird er mit Sicherheit tun, unabhängig davon, auf welcher Position er bei den Bayern sitzt, da wird sicherlich ihm wieder seine Meinung sagen. Ja.
Wenn Sie dann irgendwann mal gehen, Rudi, ne, ist ja jetzt noch 3 Jahre her, haben wir gehört, was würden Sie denn der Liga für die Zukunft mit an die Hand geben? Ich will hinaus auf das Stichwort Superliga. Wäre das eine Option, mit der Sie mitgehen könnten?
Ja, da gab es ja schon vor einigen Monaten eine große Diskussion, so ein bisschen angeschoben von der UEFA, teilweise von der ECA, das ist ja die Vereinigung von einigen Topclubs in Europa. Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung. Also ich finde, so wie jetzt im Moment die Champions League ist und auch die Europa League, das ist ein absolutes Top-Produkt. Also man sollte nichts verändern. Natürlich kann man über kleinere Veränderungen immer nachdenken. Die kann es auch vielleicht dann noch geben. Eins darf natürlich niemals passieren, weil das wäre, finde ich, nicht nur für die deutsche Bundesliga, sondern generell für alle Ligen in Europa, wäre das furchtbar und schädlich, wenn es nicht mehr die... es muss zwingend bleiben, dass die Qualifikation für solche Wettbewerbe immer über die nationale Liga kommt. Also die Diskussion, dass einige Mannschaften dann festgesetzt sind, egal wie sie in der Liga dann stehen, dann mal über so einen Koeffizienten über mehrere Jahre dann in der Superliga dabei wären, egal wie man dann diese Liga nennt, das wäre furchtbar. Also da werde ich immer dagegen sein, da werde ich alles dafür tun, egal in welcher Funktion, immer meine Meinung sagen, weil ich auch finde, selbst die Vereine, selbst die deutschen Vereine, die dann in dieser Superliga spielen würden und sich nicht mehr qualifizieren müssten, auch für die vielleicht im ersten Moment so ein bisschen beruhigen, weil du dann sicher für einige Jahre deine Kohlen im Sack hast, aber auch für die wäre es schädlich. Also ich wüsste gar nicht, wie du den eigenen Fans dann erklären könntest, dass du mal Achter geworden bist und bist dann nächstes Jahr wieder in der Champions League dabei. Also es wäre, also empfinde ich als total ungerecht und wäre furchtbar für alle Ligen, nicht nur für unsere.
Haben Sie denn Befürchtungen, dass es auf eine europäische Super League hinauslaufen könnte in den nächsten Jahren?
Ja, diese Horrorszenarien, die gibt es ja immer schon seit 10, 15 Jahren. Da geht es ja immer ein bisschen ums Geld dann auch logischerweise, dass dann der eine oder andere Club dann mal drüber nachdenkt. Und ich hoffe, dass dass wir in Deutschland, das sind ja dann auch die Branchenführer wie die Bayern und die Dortmunder, und auch wir oder Leipzig, die jetzt in der Champions League spielen, aber Bayern natürlich am meisten, dass die dann auch immer klare Flagge zeigen und sagen, das kommt auch für sie nicht in Frage, dass irgendwelche deutsche Mannschaften gesetzt werden, dass das keiner möchte. Und dann, ich glaube auch schon, dass diese Überlegung gibt, weil das ist das Wichtigste von allem.
Bisher sagt ja auch Karl-Heinz Rummenigge für die Bayern, dass das ein Szenario ist, das nicht so doll in Frage kommt. Nun aber haben sich ja auch sogenannte Mittelclubs in der Bundesliga zusammengetan und damit so ein bisschen auch gegen die beiden Großen, gegen die Bayern. Meinen Sie nicht, dass da einer wie Rummenigge sagt, so, den zeigen wir es jetzt mal, jetzt forcieren wir den Gedanken Super League?
Nee, glaube ich nicht, weil die Bayern wissen schon, was sie in der Liga haben. Ich sehe das auch alles nicht ganz so dramatisch mit diesen Clubs, die jetzt vielleicht mal wieder sich treffen und dann versuchen, ein bisschen, was am Ende ist ja jeder Verein, hat ja seine eigene, seinen eigenen Egoismus, wie er am besten an den Geldnapf kommen kann. Jeder versucht, seine eigenen Vorteile zu ziehen. Dass es dann Clubs gibt, die dann vielleicht ein bisschen übertreiben im Moment, das ist richtig. Und dass es vielleicht auch Treffen gab jetzt in der Vergangenheit, die es hätte nicht unbedingt geben müssen, weil nicht alle eingeladen worden sind. Wir wurden auch nicht eingeladen. Ich habe da ein bisschen mehr drüber geschmunzelt, weil ich auch jetzt auch über mein Netzwerk gehört habe, dass viele Vereine, die dann dort waren, die angeblich zu diesem Mittelstand gehören, das total bereut haben, dass sie hingegangen sind. Die würden das nicht mehr tun, würden definitiv nicht mehr dabei. Auch unser alter Verein Werder Bremen hat es mittlerweile bereut, da hingegangen zu sein. Wird oftmals ein bisschen überzogen, übertrieben. Also es ist alles, sollte man alles nicht ganz so hoch hängen. Und obwohl ich Verständnis habe für den einen oder anderen Club, dass man sich Gedanken macht, was kann man für den eigenen Club, dass man da mehr rausholen kann. Obwohl ich glaube, so wie der Verteilerschlüssel im Moment ist, ist der optimal. Wenn Leistung wird perfekt beurteilt, ja. Und so soll es auch in der Zukunft sein.
Jetzt nochmal der Blick nach hinten. Wenn Sie so die größten Momente Ihrer Karriere Revue passieren lassen, Rudi, was ist da am meisten in Erinnerung geblieben? Wer im 90 als Aktiver?
Ja, viele deutsche Meistertitel waren es nicht, ne? Gebe ich gerne zu. Aber klar, ich sage immer so gerne ein bisschen mit einem Schmunzeln auf den Lippen. Dafür habe ich die richtig wichtigen Titel gewonnen. Also ich hatte das Glück dann, und das ist ja auch in einer Mannschaftssportart. Man muss ja auch das Glück haben, in guten Mannschaften zu spielen. Da WM90 war natürlich der Highlight. Aber ich hatte natürlich überragende Mitspieler, Franz Beckenbauer als Teamchef. Da kannst du halt schon mal Weltmeister werden. Und dann auch ähnlich 1993 habe ich die Champions League gewonnen mit Olympique Marseille. Auch schon ein bisschen später in meiner Karriere hatte ich schon mal das Glück, dort spielen zu können oder zu dürfen, weil wir natürlich auch eine tolle Mannschaft hatten. Das waren sicherlich die Highlights. Auch Spiele, manchmal, wenn man, so wie jetzt, wir sind jetzt im letzten Atemzug noch in die Champions League reingekommen. Und Champions League zu reichen ist ja mittlerweile auch wie so ein kleiner Titel. Das haben wir toll gefeiert, als wir in Berlin jetzt noch gewonnen haben, Ende der Rückrunde. Das war ein toller Erfolg, wie die Erfolge auch damals davor. Selbst das Spiel, das wir hatten mit Bayer Leverkusen hier, als ich mein letztes Spiel gemacht habe, 1996, als wir hier mal den Abstieg von der Schippe gesprungen sind, als Markus Münch kurz vor Schluss das Tor gemacht hat und wir sind dann drin geblieben und wir wussten ja auf dem Platz, dass wenn wir kein Tor mehr geschossen, wären wir abgestiegen. Ich glaube, das ist, wenn ich das vergleiche mit dem Champions League-Titel zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ich mich mehr gefreut habe. Also ich habe mich an dem Tag mehr gefreut. Also manchmal es geschafft zu haben, mit einer nicht so guten Mannschaft nicht abzusteigen, das kann auch manchmal ein wunderbares Gefühl sein.
Das war der Tag, an dem Ihr Freund Andi Brehme in Ihren Armen lag und ein paar Tränen verdrückt hat, weil er abgestiegen ist. Genau. Ne? Rudi, wie ist dann bei Ihnen so innen drin geblieben der Moment, als man Ihnen Ihr eigenes Lied kreiert hat? WM-Finale 2002, danach Frankfurt auf dem Römer und plötzlich sang quasi eine ganze Nation, es gibt nur einen Rudi Völler. Wie kommt das an einen ran?
Ja, war mir damals natürlich noch nicht so bewusst. Das ist dann, ich habe das schon gehört, schon als wir dann in Japan und Korea waren, dass es dann ein bisschen hochkommt und hat natürlich dann ihren Höhepunkt erreicht, als wir wieder da waren mit dem unerwarteten Vize-Weltmeistertitel. Muss sagen, es gab dann Momente danach, Wochen, Monate, egal auf welcher Veranstaltung es war, jeder hat sich dazu genötigt gefühlt, dieses Spiel dann einzuspielen, wenn ich irgendwo auf eine Bühne kam. War dann, gab schon Phasen, das hat mich dann war dann ein bisschen viel, ich konnte es dann nicht mehr hören. hat sich dann wieder normalisiert, wie es halt eben so ist. Und heute freue ich mich ab und zu mal, wenn es kommt. Aber jetzt nicht abspielen, bitte.
Nein, das machen wir auf keinen Fall. Aber es wird Sie auf alle Fälle auch weiter begleiten. Ja. Gleich gibt es noch eine Schnellfragerunde. Dann lernen Sie noch ein bisschen mehr Privates über Rudi Völler. Bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück bei Von Tora on Tour, heute mit Rudi Völler, dem Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen und einer letzten Schnellfragerunde. Rudi, mein bester Mitspieler war?
Bester Mitspieler? Ja, muss ich Lothar Matthäus natürlich sagen. Oder Andi Brehme kann ich noch dazu sagen, nicht nur, weil er noch ein Kumpel ist von mir. Der hat mit rechts den 1990 den entscheidenden Elfmeter in dem Finale reingeschossen, was schon enormer Druck ist. 4 Jahre vor, im Elfmeterschießen, im Viertelfinale gegen Mexiko, hat er einen mit links verwandelt. Also der hat 4 Jahre vor bei einem WM-Turnier einen Elfmeter mit links geschossen, 4 Jahre später beim Finale mit rechts. Das wird es ja wahrscheinlich in den nächsten 1000 Jahren nicht mehr geben, also der war rechts wie links.
Den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller, finde ich.
Finde ich sehr gut. Weil er ist ein absoluter Fachmann, hat es auch bewiesen. Der wird in der Funktion, wie es jetzt beim DFB angedacht ist, als Präsident, der wird auch durch seine Sozialkompetenz, auch im Amateurbereich, der wird das wunderbar lösen.
Der lustigste Mitspieler meiner Karriere war?
Litti, Pierre Littbarski.
Ja.
Ja, der war immer, ich habe Litti in der U21 schon gespielt, weil er halt immer auf dem Schalk im Nacken. Bei allem Druck, den wir sicherlich hatten, schon in frühen oder in jungen Jahren, der Litti war immer lustig.
Der schlimmste Pfiff, an den ich mich erinnere, war?
Schlimmste Pfiff? Ja, schlimmer. Ich wurde ja in meinem Leben nur einmal vom Platz gestellt. Das war halt bei der WM 90 in Italien gegen die Holländer. Als der argentinische Schütze mich vom Platz gestellt hat.
Das war die Spuckattacke von Frank Rijkaard. Genau. Ja.
Und ich sage immer, ich werde heute noch darauf angesprochen, aber das war zwar sicherlich nicht in Ordnung von Rijkaard, aber war auch nicht schön für mich. Aber was mich viel mehr wirklich gestört hat oder genervt hat, war natürlich die rote Karte. Ich habe eine rote Karte, ich wusste gar nicht warum. Und wenn man in einem Bundesligaspiel ist, ist es schon ungerecht, eine rote Karte zu bekommen, wenn es nicht okay ist. Aber dann bist du halt mal gesperrt, dann geht es irgendwie weiter. Aber bei einem WM-Turnier, wo du genau weißt, willst du überhaupt nochmal ein WM-Turnier spielen oder wie weit kommen wir mit der Mannschaft dort, eine rote Karte zu bekommen. Ich war eigentlich in einer guten Verfassung, habe schon 3 Tore geschossen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann kriegst du rot, wirst dann ein Spiel gesperrt. Das hat mich schwer getroffen. Der Schiedsrichter wird seine Gründe gehabt haben, die hat er mit ins Grab genommen. Den gibt es nochmal, lebt leider mittlerweile nicht mehr, warum er das gemacht hat. Aber am Ende gab es ja noch ein Happy End. Ich war dann ab Halbfinale wieder dabei und dann haben
wir den Titel geholt. Genau. Rudi Völler, ich bedanke mich sehr, hat ganz viel Spaß gemacht. In dem Sinne, eine schöne Woche. Am nächsten Montag sind wir dann wieder für Sie da. Tschüss.